Hallihallo und herzlich willkommen zu Spitzenschneiden, Folge 13, die Unglückszahl. Und wir sind nicht wie die Stadt Essen, wir haben nämlich keine Angst vor der 13.
Die Stadt Essen hat keinen 13. Wahlbezirk.
Ja, was witzig ist, so wie Flugzeuge manchmal nicht eine 13. Sitzreihe haben und sowas.
Manchmal ist gut. Also die 13 kommt in super vielen Sachen nicht vor, weil wir ja als wissenschaftlich aufgeklärte Gesellschaft keine Angst vor Aberglauben haben.
Nee, gar nicht. Null. Offensichtlich. Null kann ich ja sagen in dem Kontext, aber nicht 13.
Wir haben heute ein Thema mitgebracht, was auf der Hand liegt. Ihr spürt es, ihr merkt es. Euch quält es nachts.
Tagsüber.
Manche, ja.
Es ist verdammt warm.
Es ist heiß.
Und wir erzählen nur Mist und ich habe dieses Phänomen Brutzelbrain getauft.
Genau. Und wir wollen über Brutzelbrain reden.
Brussels Sprouts Brain.
Im Prinzip die Zunahme der extremen Temperaturen und Wetterlagen in den letzten 40 bis 50 Jahren. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Wir sitzen heute hier nämlich im Büro, im Heinz-Renner-Haus, also mal eine andere Location. Hallo. Deswegen auch die andere Perspektive. Und schauen nach draußen und es ist hier drin warm, es ist draußen warm. Am Strand wäre diese Temperatur wahrscheinlich für jeden total toll. Würden wir uns denken, geil, ich brutzel jetzt, geh ins Meer, oder, ist alles Töfte.
Oder am See oder im Freibad. Auch so ein Thema, können wir auch mal drüber sprechen, wie wenig Freibäder es in Essen gibt.
Ich schwimme nicht gern. Aber
aber ich stecke gerne meine Füße ins kalte Wasser. So. Das ist das Allerbeste, wenn du einfach, du kannst den ganzen Tag irgendwo rumliegen, du hast ein gutes Buch dabei und immer wenn es dir zu warm wird vom im Schatten rumliegen, rennst du einmal kurz ins Wasser, bleibst da drin, bis es dir wieder besser geht und dann gehst du wieder raus. Und liest weiter. Ich finde, das ist ideal.
Also ihr merkt gerade für Theresa, warme Temperaturen, frei haben und einfach chillen und lesen, super. Mega problematisch, wenn wir produktiv sein müssen. Wenn wir arbeiten gehen, zu Hause Hausarbeit machen oder sonst was. Und es ist auch nicht unbedingt in Anführungszeichen normal, dass es in Deutschland über eine so lange Zeit so viele Tage gibt, die über 30 Grad sind. Und auch in anderen Regionen Europas war es früher auch nicht so normal, dass du gefühlt einen Monat lang Temperaturen über 30 hattest. Und das sind alles relativ krasse Auswirkungen des Klimawandels.
Korrekt. Ich habe gestern eine nette Statistik gesehen von einem finnischen Forscher. Moment, ich muss sie einmal wieder aufrufen. Eine Karte von Europa, auf der eingezeichnet ist, wie viele Tage über 30 Grad es seit 1961 mehr gibt im Durchschnitt. Und neben so Dingen wie den Alpen, die relativ, also verhältnismäßig unberührt noch davon sind, sieht man aber sehr deutlich Städte. Man kann das Ruhrgebiet gut erkennen. Man kann London zum Beispiel auch ziemlich gut erkennen. Und man sieht halt einfach, dass es halt Orte gibt, wo es richtig krass zugenommen hat. Also gerade in Süd- und Osteuropa, oder also Südosteuropa und Südeuropa, sieht man es ziemlich deutlich. Sogar Norditalien, alles, was südlich der Alpen liegt, hat eine krasse Zunahme. Also 32 Tage im Durchschnitt mehr, Tagen über 30 Grad. Fürs Ruhrgebiet sind es nur in Anführungsstrichen so ungefähr 8 bis 12 Tage mehr im Schnitt. Aber auch das ist immer noch ja fast ein halber Monat.
Ja, das ist, sieht man, wenn man die Karte, blenden wir im Video auf jeden Fall auf YouTube ein, wenn ihr euch die anguckt, das ist einfach die Iberische Halbinsel, die Italische Halbinsel, die Balkan-Halbinsel, die sind einfach knallrot, weil es da einfach einen ganzen Monat mehr im Jahr über 30 Grad ist. Und das kenne ich von meiner Familie immer, wenn die erzählt, dass jetzt einfach, was das erzählt, ich habe es ja selber erlebt, wenn du da bist und das ist im Sommer locker auch mal eine Woche oder ein paar Tage, wo es über 40 Grad ist, also nicht nur 30, sondern auch Richtung 50 Grad geht in den Städten gerade und die können sich nur noch helfen, indem sie zum Beispiel die Städte abkühlen, das heißt Wasser überall drauf knallen, also und auch die Häuser, die haben alle Klimaanlagen, also selbst die ärmsten Leute versuchen sich eine Klimaanlage zu holen, weil du hältst das sonst im Sommer nicht mehr aus.
Um nochmal ganz kurz zu sagen, wo die Statistik her ist, die ist von Mika Rantanen, der an der Universität Helsinki arbeitet und im finnischen Metropologischen Institut arbeitet.
Shortcut unten.
Jo. Und das sind ja Dinge, über die wir auch sprechen müssen. Also wir sind hier ja in Essen, auch in einer Großstadt. Wir sind die 10. Stadt in Deutschland. Wir haben über 500.000 Einwohner. Wir haben ziemlich viel Asphalt und Beton hier, was sich natürlich auch richtig krass nochmal aufheizt. Und im Vergleich zum Umland wird es in der Innenstadt von Essen, da wo es eben sehr dicht bebaut ist, rund 8 Grad wärmer als im eher ländlichen Süden von Essen oder auch im Umland. Und wir haben, glaube ich, schon mal über Entsiegelung gesprochen, also dass man eben weniger Flächen zu betoniert oder zu asphaltiert. Das ist eine Sache, die man machen kann, aber wir müssen eben auch über solche Dinge sprechen, wie mit Wasser unsere Stadt kühlen oder Sonnensegel in den Straßen aufzuspannen, damit man sich häufiger im Schatten bewegen kann. Auch das gibt es in diversen Städten schon. Aber wir können ja, also das ist ja im Endeffekt auch nur ein Symptom der Klimakrise. Und die müssen wir an der Wurzel anpacken.
Also und das ist ja der Punkt. Wir sind ja nicht nur in einer Situation, wo wir jetzt einfach irgendwie drüber reden. Wir müssen jetzt radikale Maßnahmen ergreifen. Also wir sind ja schon so weit, dass wir in einigen Städten, wie zum Beispiel in Bockholzhausen und ähnlichen in NRW, Wassermangel haben. Die Leute dürfen nicht mehr ihre Gärten bewässern, die dürfen nicht mehr ihre Pools, wenn sie denn welche haben, bewässern. Es gibt eine klare Wasserknappheit und das wird nicht weniger in den nächsten Jahren. Also wir sehen ja auch, die Trockenheit der Böden hat ja massiv zugenommen die letzten Jahre. Das heißt, auch die Idee, zum Beispiel Städte mit Wasser zu kühlen, wird langfristig nicht funktionieren, weil uns das Wasser ausgeht, selbst in einem wasserreichen Land wie Deutschland.
Bei meinen Eltern gibt es, wie in vielen Teilen von Deutschland, einen Fichtenwald. Und da das aber auch in NRW ist und es in den letzten Jahren einfach viel zu trocken war, gehen die Fichten alle ein. Also wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr seht tote Fichten, also Tannen würden Laien vermutlich sagen, die Tannen und Fichten nicht unterscheiden können. Das ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht könnt. Und jetzt sollen diese Bäume eben aus den Wäldern raus, weil die sind tot, die bringen keinen Ertrag mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass da manche Landwirte echt vorm Ruin auch stehen und Forstwirte, ist auch ein ganz anderes Problem, dass man jetzt natürlich nicht Fichten nachpflanzen kann, weil denen ist es ja zu trocken. Also möchte man jetzt schon zurückgreifen auf Baumarten, die mehr Trockenheit und mehr Hitze aushalten, wie zum Beispiel Esskastanien, die eigentlich da gar nicht vorkommen, wo meine Eltern herkommen. Die können da zwar auch wachsen, gerade jetzt mit dem sich wandelnden Klima können die da auch wachsen, aber ursprünglich kommen die eigentlich aus noch ein Stückchen südlicher gelegenen Gebieten, wo es halt ohnehin auch immer ein bisschen wärmer ist. Und das finde ich auch immer echt krass, weil im Endeffekt ist es ja nicht, wir wirken dem Wandel entgegen, es ist, wir passen uns dem Wandel an.
Ja. Guck dir, ich will mal kurz das aus der Taz vorlesen, von vorgestern oder so, von Ulrike Herrmann. Sie schreibt, also es geht erstmal darum, in niedersächsischen Lauenau konnte nicht mal mehr die Klospülung bedient werden, weil das Wasser aus war. Die Feuerwehr musste Brauchwasser verteilen. Und sie schreibt dann daraufhin in ihrem Kommentar: Der Klimawandel ist so tückisch, weil er das Wasser gleich doppelt verknappt. Weil die Temperaturen steigen, benötigen Menschen wie Pflanzen mehr Flüssigkeit. Doch gleichzeitig kommt weniger Regen an, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit binden kann und weil sich der Jetstream abschwächt. Hitzeperioden können sich ins Endlose verlängern. Die deutschen Wälder sind schon nicht mehr zu retten. Die Fichten sind vielerorts völlig tot. Und auch die Laubbäume kränkeln schwer. Ganz schlimm ist es im Harz. Dort lässt sich die triste Zukunft bereits jetzt besichtigen. Und um das nochmal klarzustellen, wenn wir verhindern wollen, dass wir in so Dystopien wie Snowpiercer oder so, ich weiß nicht, ob ihr das auf Netflix kennt, das ist eine Serie, die ich gerade angefangen habe zu gucken, oder in einer anderen Klimadystopie enden wollen, oder The New Beginning oder A New Beginning, schönes Spiel von Daedalic, dann müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass die Temperaturen in den Städten absinken, dass der Wärme, der Hitze nicht durch mehr Wasserverbrauch entgegengewirkt wird, sondern eben durch Entsiegelung, Begrünung etc. pp. Müssen wir dem entgegenwirken, indem wir einfach alles dafür tun, dass der Klimaschutz an erster Stelle steht, ohne die Lebensqualität zu verletzen. Und das geht. Das ist machbar. Das Leben wird anders sein. Ohne Wenn und Aber. Aber ich glaube nicht weniger lebenswert. Mhm. Nur weil du mehr ÖPNV fahren musst oder Fahrrad und keine Karre mehr besitzt, heißt das nicht, dass deine Lebensqualität sinkt.
Und das ist ja auch eine Frage, du hast es ganz zu Anfang gesagt, wie wir unsere Arbeit umstrukturieren wollen zum Beispiel. Weil es gibt gute Gründe, warum es in südlichen Ländern, also fängt ja schon in Spanien an, sowas wie eine Siesta gibt, wo du mittags dich hinlegst und dich eigentlich nicht mehr großartig rührst. Du machst eine relativ ausgiebige Mittagspause und erst relativ spät abends gehen die Leute wieder raus und essen oder treffen sich. Also das, was bei uns das Abendessen um 6 Uhr ist, ist bei denen eigentlich erst so 8, 9 Uhr rum.
Fängt doch schon bei den Franzosen an. Die machen nur auch 2 Stunden Mittagspause.
Und das sind eigentlich Dinge, wenn man eben nicht unbedingt eine Klimaanlage hat, und Klimaanlagen, muss man ja auch nur mal sagen, sind jetzt auch nicht unbedingt klimafreundlich, dann ist Arbeiten eine heillose Belastung. Und das fängt nicht erst da an, wo man stark körperlich arbeiten muss. Das ist auch schon für diejenigen eine krasse Belastung jetzt, die nur am Computer sitzen müssen, also nur in Anführungsstrichen. Oder ich merke es halt selber und ich bin unterwegs, ich bin zurzeit relativ häufig hier im Büro, weil ja auch Wahlkampf ist und so weiter. Aber gestern zum Beispiel habe ich so eine Situation gedacht, wo ich gedacht habe, boah, ey, was ist denn los? Hast du heute dein Gehirn zu Hause vergessen? Ich habe meine Telefonnummer jemandem gegeben. Die Person hat mich dann angerufen, damit ich auch ihre Telefonnummer habe. Und dann habe ich gesagt, ah ja, warte, ich rufe dich eben an, damit du meine hast. Weil ich einfach, ja, ein bisschen überhitzt war. Und solche Aussetzer, wo ich denke, boah, es kann doch nicht wahr sein, die habe ich zurzeit dauernd. Also ich merke, die Hitze schlägt mir echt auf den Kopf.
Und dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch was mit der Realität zu tun hat, machen wir mal einen kleinen statistischen Ausflug. Die 10 wärmsten Jahre seit 1881. Wann waren die denn so? Also die Durchschnittstemperatur im Jahr.
Du hast die Daten da jetzt gerade vor dir. Aber ich habe da schon häufig drüber gehört, dass das eigentlich fast alles, die meisten davon, glaube ich, aus den 2010er Jahren so rum sind.
Korrekt. Fast alles aus dem 21. Jahrhundert. Gehen wir mal durch. Das 10. wärmste Jahr mit 9,5 Grad war 2002. Das 9. wärmste 2017 mit 9,58. Das 8. wärmste 2011 mit 9,64 Grad. Jetzt kommt die Ausnahme. Das 7. wärmste 1994 mit 9,7 Grad. Das 6. wärmste 2007 mit 9,85. 5. wärmste 2000 mit 9,87 Grad. Das 4. wärmste Jahr, und jetzt wird es relativ eindeutig, 2015 mit 9,94. Das 3. wärmste Jahr 2019 mit 10,28. Das 2. wärmste Jahr 2014 mit 10,33. Und das wärmste Jahr 2018 mit 10,45 Grad im Schnitt.
Ich habe eben noch mal gegoogelt, weil du erinnerst dich doch sicher dran. Letztes Jahr haben sich ja diese Meldungen so gejagt, so: Oh, der Hitzerekord in Deutschland ist gebrochen worden. 2 Tage später. Der Hitzerekord in Deutschland ist schon wieder gebrochen worden. Ja, genau. Das war nämlich am 24. Juli letztes Jahr in Geilenkirchen mit 40,5 Grad. Das war der neue Hitzerekord. Der davor war Kitzing 2015 mit 40,3 Grad. Und dann am 25. Juli in Lingen, also nicht 2 Tage, sondern am Folgetag, 42,6 Grad Celsius.
Boah. In Deutschland.
Mhm.
Also, wir stellen fest, es ist zwar nicht unbedingt aufs ganze Klima zurückzuschließen, wenn man einen warmen Tag hat.
Ja.
Ne, das ist Temperaturen. Aber die Statistik gibt uns erstmal recht. Und die Wissenschaftler, die warmen Jahre, die warmen Tage jagen einander.
Jetzt hoffen wir mal richtig arg, dass Kachelmann sich diesen Podcast nicht anhört, weil sonst gibt es wütende Tweets auf Twitter.
Warum? Weil wir Temperatur, Klima und alles so durcheinander werfen. Ihr redet über Klima, warum redet ihr jetzt über Temperatur? Und hör mal, Niederschlag hat doch nicht unbedingt was mit dem Klimawandel zu tun.
Ja, also Kachelmann auf Twitter, es gibt richtig freundliche Tweets und es gibt: Ich reiß dir jetzt den Arsch auf, weil du diese wissenschaftlichen Begriffe offenbar nicht richtig verstanden hast. Und also, ne, Props an Kachelmann. Ich find seinen Twitter immer sehr unterhaltsam. Aber ich habe echt Angst, irgendwann mal etwas zu schreiben, das nicht ganz genau korrekt ist, was auf Wetter oder Klima bezogen ist. Oder Waldbrände. Waldbrände sind auch eins von seinen Spezialthemen.
Ich möchte noch eine Sache machen. Ich habe jetzt gerade einfach mal Klimawandel gegoogelt, bin auf Google News gegangen. Einfach nur mal die Titel der einschlägigen Zeitungen vorlesen und das vielleicht mal beim Hören in den Kontext setzen, wie wenig die Politik gegen den Klimawandel macht. t-online.de: Corona und der Klimawandel. Das Treibhaus wird weiter angeheizt. Schwäbische Zeitung: Klimaschutzbericht. So hart trifft der Klimawandel Baden-Württemberg wirklich. Süddeutsche Zeitung: Klimawandel, dem Wald geht es schlechter als je zuvor. t-online.de: Extremhitze. Der Klimawandel zeigte im Juli, was noch auf uns zukommt. Das sind jetzt nur ein paar Sachen, ich könnte es noch weiterlesen wahrscheinlich. Also selbst unter den Journalisten, unter den Mehrheit, ist irgendwie relativ klar, schrillen die Alarmglocken. Also wenn man sich die kleinen die Lokalblätter anguckt, Rheinische Anzeigenblätter, die Ostschweiz und so, da steht auch: Signal für den Klimawandel, die Bäche sind trocken, bringt die Hitze tropische Krankheiten und Killermoskitos und so weiter. Waldbrände verhindern mit diesen drei Tipps.
Oh Gott.
Das hört sich irgendwie
Feuer in den Wald.
Weiß ich nicht.
Hä, was das denn bitte? Was sollen das für Tipps sein?
Keine Ahnung. Der Punkt ist ja nur, der Feuilleton, die Zeitung, die Kommentarspalten, die Wissenschaftler, viele Menschen wissen, der Klimawandel ist real shit, ist viel zu real. Wir müssen radikalen Kurswechsel einschlagen. Es wird nicht reichen, das E-Auto einzuführen, das Ressourcen verbraucht. Es wird reichen, die Fassaden zu begrünen und irgendwie zu sagen, hey, wir machen da mal ein paar grünere Punkte in der Stadt, sondern wir brauchen innovative Ideen. Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, was man machen könnte. Es gibt ja diese Mikrowälder aus Japan, die entwickelt wurden, die man überall in der Stadt, in den Parks, aber auch in den Fußgängerzonen und so installieren könnte, die ja quasi abgeschlossene Ökosysteme sind für sich, die super viel CO2 binden und eine große Artenvielfalt herstellen. Wir könnten große Teile der Fußgängerbereiche wieder entsiegeln und das begrünen. Wir könnten Wasserstoffbusse en masse bestellen. Wir könnten alle öffentlichen Dächer mit Solaranlagen ausstatten. Wir könnten für die Fahrradinfrastruktur in jeder Stadt so viel ausgeben, wie es Kopenhagen tut. 130 Euro pro Einwohner.
Ja. Hast du jetzt schon den kostenfreien ÖPNV erwähnt?
Nee.
Das könnten wir nämlich auch noch machen. Bus und Bahn für alle umsonst. Damit eben auch einfach weniger Autos benutzt werden müssen. Und eine Sache, die man auch noch ganz prima machen könnte, ist dafür zu sorgen, dass wir auch einfach mehr Zugang zu Wasser haben. Also mehr Wasserflächen. Wasserflächen kühlen auch runter. Dingenskirchen. Wir waren ja jetzt vergangene Woche auch im Nachbarschaftsgarten in Holsterhausen. Es war sehr, sehr schön da. Sehr angenehmes Eckchen. Und die haben uns dort nämlich auch berichtet, dass sie sehr große Schwierigkeiten haben, jetzt gerade ihre Blumen zu bewässern und den Garten tatsächlich als Garten zu erhalten, weil sie keine Wasserleitung dort haben. Das Projekt besteht jetzt seit 6 Jahren. Und die Grün und Gruger, also quasi die Tochtergesellschaft der Stadt, die sich um die Grünflächen hier kümmert, möchte ungerne denen einen Wasserzugang in den Garten reinlegen, weil wenn das Projekt vorbei ist, dann müsste man das jetzt zurückbauen. Das Projekt wird allerdings halt ziemlich dadurch ausgebremst, dass sie einfach das Wasser immer dahin schleppen müssen. Es gibt zwar auch einen Regenauffangkanister quasi, aber auch da, wenn es nicht regnet, hast du kein Regenwasser. Ja.
Das ist ja nicht das einzige Problem. Dann kommen wir auch zu dem Punkt der Frage der Renaturierung von Flüssen und Bächen.
Ja.
Was im Ruhrgebiet Gott sei Dank passiert, mit der Emscher als Beispiel. Es geht aber auch um die Frage der Neuversiegelung, nicht nur der Entsiegelung. Also ist es so, dass insgesamt jeden Tag in Deutschland ungefähr 56 Hektar Land als Siedlungs- und Verkehrsfläche neu ausgewiesen werden. Das ist zwar nicht alles versiegelt, ne? Also manche haben immer ein bisschen grün bei, aber es ist zu großen Teilen bebautes Land. Und die Bundesregierung sagt, ja, okay, das wollen wir auf 30 Hektar drosseln. Aber es gibt ja auch diese Forderung, diese 0-Hektar-Forderung, also quasi zu sagen, es darf nicht mehr versiegelt werden, neu gebaut werden, als entsiegelt wird. Ich stimme dem grundsätzlich zu. Und das sind alles solche Sachen, wo ich sagen würde, wir brauchen dafür, also die klingen radikal in den Ohren eines Menschen, der einfach mit der Natur den maximalen Profit rausholen will und der einfach sagt, wieso haben wir immer schon so gemacht?
Ja, klar.
Aber eigentlich sind sie es nicht. Da reden wir doch nur darüber, dass wir zum Beispiel uns anschauen, wo kann man Gebäude aufstocken, wo kann man als Beispiel Parkplätze von Discountern, die überbauen, die sind ja, kennt ihr es immer, kleiner Discounter und dann riesiger Parkplatz und nichts drüber.
Genau. Genauso wie viele Supermärkte, längst nicht alle, aber wenn man jetzt mal so an den typischen Aldi denkt oder an den typischen Lidl, das sind relativ große Gebäude in der Fläche, aber in der Höhe nicht so wirklich. Und auch das sind natürlich noch Flächen, die man zum Beispiel für Wohnraum relativ problemlos nutzen kann. Das alles wird bisher noch nicht gemacht, aber es muss eigentlich auf jeden Fall angestrebt werden, weil wir brauchen sowohl Wohnraum als auch eine Entsiegelung und ein besseres Stadtklima. Und das ist nämlich auch nochmal etwas, was ich unbedingt betonen möchte. Das sind nicht zwei Dinge, die gegeneinander ausgespielt werden müssen. Beides muss passieren. Wir können nicht sagen, Wohnen oder besseres Stadtklima, weil wir eben nicht nur von besserem Klima sprechen, sondern wir müssen auch von Klimagerechtigkeit sprechen. Und wir dürfen auf gar keinen Fall die Bedürfnisse, die ja unabstreitbar da sind, gegeneinander ausspielen.
Stichwort Stadtklima. In Essen ist es als Beispiel so, in den südlichen Stadtteilen hast du teilweise Temperaturunterschiede im Vergleich zu den dicht besiedelten im Norden und in der Stadtmitte von 4, 5, 6 Grad. Und wenn man sich das anguckt, die Analysen, könnt ihr zum Beispiel, stecken wir nochmal einen Link drunter, insgesamt zu der Frage dicht bebaut, wenig dicht bebaut, ist es immer so, dass in den dicht bebauten Teilen die Temperatur einfach höher ist. Und das bedeutet, dass man da auch vermehrt Bäume, wie nennt man das? Pflanzen muss. Und Pflanzen, ein Wort.
Daniel,
merkt ihr Stadtkind.
Daniel, du musst jetzt sagen, was mit dir los ist.
Irgendwas mit Gehirn kaputt.
Brutzelbrain. Oh Gott, ich fühle mich wie bei, wie die Szene von Mean Girls. Oh, you're never gonna make Fetch happen. Okay, das werden jetzt wahrscheinlich nur diejenigen, egal.
Raus.
Ich erkläre den Witz nicht. Nee. Googelt Fetch.
Ja.
Und Mean Girls. Guckt Mean Girls, guter Film. Ist das schon Werbung, wenn ich sage, Mean Girls ist ein guter Film?
Ein bisschen schon, aber eigentlich ist es eine Empfehlung. Du kriegst ja kein Geld dafür.
Das wäre schön.
Die Frage wäre viel eher, ist das Product Placement oder nicht? Aber ich glaube, erst wenn man damit irgendwie monetär Gewinn macht.
Ja, davon sind wir ziemlich weit entfernt.
Nicht unsere Absicht. So, summa summarum. Entscheidende Schritte in der Stadt-, Landes- und Bundespolitik. Und an alle da draußen, die sagen, das passiert eh nicht, dann müssen wir uns halt dafür einsetzen, dass es passiert und selber schauen, was wir tun können. Ich sage ja mal so immer, das haben wir schon mehrmals gesagt, ohne Fridays for Future würden wir gar nicht darüber reden in dem Maße. Dann wären es nach wie vor dieselben paar Linken, Grünen und Umweltbewegten, aber ansonsten.
That is true. So, und jetzt erzähl mal, was war dein Brutzelbrain-Moment der Woche?
Mein Brutzelbrain-Moment der Woche?
Ja.
Ah, ich habe gedacht, dass ich seit einer Woche, also ungefähr seitdem die Temperaturen so heiß sind, meinen Autoschlüssel verlegt habe und habe schon mehrmals die Wohnung auf den Kopf gestellt und heute Morgen wieder Und irgendwann guck doch nochmal in deiner Tasche nach, die ich jeden Tag mitnehme. Wo war der? In meiner Tasche. Hm.
Ja.
Und deiner?
Ich glaube wirklich das mit der Handynummer, was ich eben schon erzählt habe, weil ich einfach legit nicht darüber nachgedacht habe, dass ich ja die Nummer schon habe, also dass die Person meine Nummer ja schon hat, weil ich ihr meine Nummer diktiert habe. Das war schon
passiert.
Nicht mein
Fliegen haben
nicht
auch
meine
nur,
Sternstunde.
Fliegen haben auch nur ein Sekundengedächtnis, also.
Aha, woher weiß man das?
Weiß ich nicht. Deswegen, also man sagt doch, muss ich nochmal nachgucken, aber ich habe das letzte Mal, als ich das gelesen habe, dass Fliegen immer wieder dasselbe machen wie gegen die Fensterscheibe und so fliegen, weil sie nach ein paar Sekunden vergessen, was sie gemacht haben.
Oder Gehirnerschütterung.
Oi weh.
Ich weiß, dass man das auch über Goldfische sagt, dass sie ein sehr schlechtes Gedächtnis haben sollen, aber das ist wohl fake. Aber ich habe keine Quellen dafür. Vielleicht finde ich noch Quellen und dann kommen sie in die Beschreibung.
Noch mehr. Das ist ein spannendes Thema. Moderne Mythen, diese Großstadtmythen. Sowas jo. Wie jeder Mensch frisst in seinem Leben 8 Spinnen nachts oder so. Oder
oh, kennst du die Story dahinter?
Ja, aber erzähl mal, ich glaube nicht jeder kennt die.
Da wollten die eigentlich herausfinden, wie schnell verbreiten sich Fake News. Und haben halt als Gerücht in die Welt gesetzt, jeder Mensch isst im Schnitt in seinem Leben 8 Spinnen im Schlaf. Spinnen krabbeln einem aber nicht in den Mund, weil das finden die komisch. Warum, also Entschuldigung, das ist doch fast, das jetzt schon geht jetzt ja schon fast in die Richtung von das Land, in dem Milch und Honig fließen und dir die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen. Und das haben die halt vor ein paar Jahren dann im Netz verbreitet. Also ist schon eine ganze Weile her. Und das geht immer noch rum und das wird immer noch geteilt und es gibt immer noch diese Infotainment-Bilder, auf denen dann irgendwie draufschnellend, wusstest du schon, in deinem Leben isst du ungefähr 8 Spinnen im Schlaf. Und da tun mir echt alle SpinnenphobikerInnen leid, die das gelesen haben und echt Bammel geschoben haben, Spinnen im Schlaf zu essen, weil es nett stimmt.
Ja.
Und seit ich weiß, dass es nicht stimmt, schlafe ich viel besser, weil neben meinem Bett wohnt eine Spinne. Und ich mag sie nicht vertreiben.
Was gibt's denn noch? Ja, noch so eine bekannte moderne Mythos sind die Krokodile im Abwassersystem von New York.
Aha.
Oder auch noch ein Beispiel, was vielleicht etwas anders hängt. Dass man bei großer Hitze sehr warme Getränke trinken sollte, weil das ja gegen die Hitze hilft, ne? Man passt die Temperaturen an. Und was noch so ein moderner Mythos? Ich überlege gerade. Fällt dir noch einer ein?
Ja, aber der ist nicht ganz so modern. Dass Fingernägel und Haare nach dem Tod noch wachsen, aber die wachsen gar nicht, sondern dass die Flüssigkeit im Gewebe geht quasi aus dem Körper raus und das Gewebe fällt zusammen und dadurch treten Haare und Nägel stärker hervor, wenn man verstorben ist. Und das sieht so aus, als würden die wachsen, aber die wachsen überhaupt gar nicht. Was viel beruhigender ist, weil wie fucking unheimlich wäre das bitte, wenn an toten Menschen noch irgendwas wachsen würde.
Das stimmt allerdings. Was gibt's denn noch Spannendes? Ich glaube, das sind so ein paar, die man auf jeden Fall kennt. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind.
Brutzelbrain.
Man sollte in jedem Fall ja Brutzelbrain nicht alles glauben, was man liest oder hört. Wie sagte Albert Einstein schon, glaube nicht allem, was du im Internet liest.
Ja, dazu finden wir auf jeden Fall auch noch eine Quelle. Ich finde, das sollst du gleich als Tweet schreiben und dann packen wir den Tweet in die Quellen.
Das finde ich sehr gut. Steht im Internet, habe ich gelesen.
Ja.
Worauf ich eigentlich aber hinaus wollte ist, bevor wir zu den modernen Mythen kamen, es ist heiß draußen, was macht man also? Man überlegt sich, was kann ich mit meinen Freunden, meiner Familie oder sonst was unternehmen, also dem kleinen Kreis, den man trotz Corona sieht, weil ihr wisst noch, es ist nach wie vor Corona, also meidet große Mengen. Und tragt schön die Maske und haltet Abstand.
Und Daniel und ich, die zusammen in einem Büro sitzen, sind keine große Menge.
Und wir haben 1,5 Meter Abstand und auch das Fenster in der Regel offen.
Ja, es ist gerade zu, weil da draußen sich irgendjemand gedacht hat, heute ist der Tag, wo ich endlich mal all die Bäume hier wegmachen muss. Korrekt. Und da ist eine Motorsäge. Also ich weiß nicht, ob der Mensch tatsächlich Bäume wegmacht. Aber
irgendwas. Also was kann man machen? Man kann zum Beispiel sich mit Leuten treffen und irgendwo auf der Punk, Bank oder in der Nähe von einem Springbrunnen gibt es ja manchmal in Städten einen Radler gönnen oder eine Cola oder was auch immer ihr trinkt. Man könnte aber auch zum Beispiel in einen Park gehen, dort chillen oder vielleicht sogar grillen.
Oh, ja, das ist doch mal eine richtig nice Idee. Ich meine, Grillen ist doch des Deutschen liebstes Hobby.
Autopolieren.
Ja, nach Autopolieren. Aber, also ich finde Grillen ziemlich prima und das, obwohl ich kein Fleisch esse. Aber auch gegrilltes Gemüse ist mega nice oder so Grillkäse. Aber da wird es einem schwer gemacht aktuell in Essen. Es soll nämlich ein Grillverbot kommen für die Parks, weil einerseits natürlich eine Feuergefahr, da kann ich noch irgendwo halbwegs nachvollziehen, dass man dann Grillen kritisch sieht, aber man darf halt nicht vergessen, wir leben hier nicht auf dem Dorf, wo mehr oder weniger jeder einen Garten hat oder mal in den Wald gehen kann. Wir sind hier in der Stadt und die wenigsten von uns haben einen Garten, in dem sie grillen können. Nicht mal alle haben einen Balkon und selbst auf dem Balkon ist das Grillen nicht unbedingt gerne gesehen bei Vermietern. Insofern, ja, schwierig. Nicht so schön.
Also bisher ist das Grillen in Essen und ist ja in vielen Städten so erlaubt grundsätzlich. Man muss halt die Brandschutzrichtlinien beachten, ne? Nicht zu nahen Bäumen etc. pp. Aber ansonsten kann man sich hinsetzen, grillen und das Zeug auch wieder mitnehmen. Das Hauptproblem, was es in Essen seit einiger Zeit gibt, ist, es gibt eine riesen Debatte darüber, dass viele Leute ihren Müll zurücklassen, was ich nachvollziehen kann.
Müll ist auch so ein Lieblingsthema der Essener Parteien, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, wir haben eine, wie nennt man dich nicht, Phobie, das Gegenteil von Phobie ist Philie, ne?
Mhm.
Eine Müllphilie.
Ja.
Genau, also das Müllproblem und die Antwort aktuell der Verwaltung und der meisten Parteien wird sein, wir verbieten das Grillen erstmal allgemein, dann werden wir im selben Moment sogenannte Grillzonen einrichten. Klingt erstmal auch nicht schlecht, wo Leute grillen dürfen. Das Hauptproblem, was dabei aber vergessen wird, ist, dass der Müll ja nicht hinterlassen wird, behaupte ich jetzt einmal, weil die Leute alle scheiße sind, sondern weil es ganz häufig ein sehr schlechtes Leerungssystem gibt, also Mülleimer in den Parks relativ häufig schnell voll sind oder sie auch nicht gut erreichbar sind. Und gleichzeitig kommt aber auch hinzu, dass die Stadt nicht nur das Grillen auf Zonen einschränken möchte, sondern auch, und das macht für mich ein bisschen problematisch, also alles andere könnte ich vielleicht sogar mittragen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Theresa, aber so dieses irgendwie, es gibt Grillzonen, da gehe ich dann grillen, ja. Und nicht überall, kann ich verstehen.
Wenn es ausreichend davon gibt, klar, genau, warum nicht?
Genau, dann kann man das auch irgendwie besser trennen. Aber dann, was ich schlimm finde, ist, die Stadt möchte die Mitarbeiter des städtischen Sicherheitsdienstes, also es ist ein Tochterunternehmen der Stadt, einsetzen, die dann die Parks patrouilliert und das kontrolliert. Und ich finde es immer schwierig, wenn du einen öffentlichen Raum nimmst, der vorher nicht kontrolliert war, der einfach der Öffentlichkeit gehört und auf einmal Leute durch die Gegend laufen in Uniform, vielleicht sogar mit Pfefferspray an, also haben ja Sicherheitsleute ganz häufig und Handschellen und sowas, wie ihr das von der Deutschen Bahn oder Museum oder so kennt, und laufen dann durch die Gegend und kontrollieren und patrouillieren. Also für mich ist das erstmal ein Problem, weil es ist die Überwachung des öffentlichen Raumes. Zweitens ist das für mich ein Problem, es erzeugt eine Unsicherheit und drittens.
Was passiert denn, wenn die Leute eben verstoßen gegen das Verbot?
Geld.
Bußgeld.
Geld.
Und das ist auch ja so eine sehr grundsätzliche Frage, weil damit werden ja Leute, die eben nicht im eigenen Garten ihre Freunde einladen können und da grillen können, sondern woanders hingehen müssen, weil sie sich vermutlich diesen Garten nicht leisten können, denen wird nochmal eine Geldstrafe aufgedrückt und damit wird ja indirekt auch Armut kriminalisiert.
Genau, und ich finde, da gibt es Alternativen. Die erste Alternative wäre zu den Sicherheitsleuten wie in Köln. Köln hat sogenannte Grill-Scouts, das sind Studenten. Die laufen dann freitags bis sonntags, glaube ich, immer rum bis 8 Uhr abends und sind quasi, die erkennt man, die tragen T-Shirt und laufen rum und sagen Leuten, hey, benutzt doch den Mülleimer da und da gibt's doch noch Grillfläche und übrigens, ich habe hier eine Mülltüte für dich. Also ganz niedrigschwellig, eine ganz andere Art von Hilfeleistung. Und das Zweite ist, was ich finde, ist das...
der Unterschied eben zu den, das wollte ich gerade noch einmal ganz kurz betonen, zu einem Sicherheitsdienst ist eben, der Sicherheitsdienst ist ja repräsentiert mögliche Bestrafung, wenn du dich nicht dran hältst. Während die Grillscouts aktiv auf dich zugehen, um dir zu helfen, genau, keine Regeln zu brechen. Oder dir Hilfestellung zu geben, um die Regeln nicht zu brechen.
Vielleicht was anderes.
Und das sind eben unterschiedliche Mechanismen, die da wirken. Ja, klar. Und ich meine, wir reden jetzt ja hier bei Grillen. Also, Grillen ist nicht überlebensnotwendig. Es ist schön und es ist richtig scheiße, wenn Leute davon ausgeschlossen werden. Aber es ist nicht wie wegen Schwarzfahren ins Gefängnis müssen. Weil man irgendwo hin muss, sich kein Ticket leisten kann und so oft kontrolliert wird und so oft dann eine Geldstrafe bekommt. Die Geldstrafen bei Schwarzfahren werden ja auch nach ein paar Mal erwischt werden, gehen die richtig, richtig hoch. Und wenn du dir einfach das scheiß Ticket nicht leisten kannst, wie sollst du dann eine scheiß Strafe bezahlen und dafür dann ins Gefängnis zu gehen? Das ist zum Beispiel etwas, das ich ganz, ganz schlimm finde. Jo.
Ich bin gespannt, wie es gleich, also gleich wird es entschieden im ordnungspolitischen Ausschuss. Ob, also was heißt entschieden, da wird es beraten, der Rat entscheidet ja schlussendlich fast alles. Da wird es beraten, ob es angenommen wird, wir haben Änderungsanträge gestellt, also dass die Grillscouts anstatt diesem Sicherheitsapparat eingesetzt wird und dass die zu einrichtenden Grillzonen in allen Stadtteilen verteilt sein müssen.
Daniel, mach doch mal hier die Nebengeräusche aus.
Nein, die bleiben Special Effects. Ja, genau. Bin ich gespannt. Und das zweite ist nochmal zum Trinken im öffentlichen Raum.
Ja.
Was, du trinkst im öffentlichen Raum?
Sicher. Staying hydrated. Leute, trinkt Wasser. Wichtig. Es ist sehr warm. Bitte trinkt genug Wasser. Seid nicht dumm. Trink Wasser, nicht rum.
Kurz zusammengefasst, ihr kennt es. In den ganzen Städten, Großstädten vor allem, gibt es Orte, da treffen sich viele Leute, die man als sogenannte Trinkerszene bezeichnet, die trinken Alkohol, sind manchmal auch aggressiv. Für viele Leute, die etwas spießbürgerlich unterwegs sind, sind sie einfach nur ein Störfaktor und würden sie gerne einfach aus den Augen, aus dem Sinn, methodentechnisch aus der Stadt vertreiben.
So ein bisschen, wie man es ja auch mit wohnungslosen Menschen häufig macht. Also es gibt, das ist zum Beispiel was, das ich überhaupt nicht wahrgenommen habe, bis ich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, so defensive Architektur heißt das. Mhm. Architektur, die darauf ausgelegt ist, dass Menschen nicht sich zum Beispiel nicht hinlegen können, nicht lange sitzen können, damit Ecken, wo vielleicht Menschen, die keine Wohnung haben, übernachten würden, also gerade Häuserecken, werden dann irgendwie mit Zäunen abgetrennt oder da macht man noch mal eine Kiesfläche hin, auf der man nicht gut liegen kann oder halt statt Parkbänke mehr Parksitze zu machen, damit die nicht darauf schlafen können. Und ich finde es ziemlich widerlich, weil man damit eben, anstatt Menschen zu helfen, sie einfach weghaben möchte. Du hast es gerade aus den Augen, aus dem Sinn genannt und genau das ist es halt. Und Alkoholsucht ist scheiße. Das ist auch nichts, das gehört nicht glorifiziert und ich finde, in Deutschland glorifizieren wir Alkohol auch zu sehr. Aber wir können einer Alkoholsucht und einem Problem, das damit verbunden ist, nicht entgegentreten, indem wir sagen, es darf jetzt kein Alkohol mehr getrunken werden. An bestimmten Orten.
Das ist ja immer, diese Menschen sind für die Verwaltung und für die Spießbürger immer der Anlass, aber im Grunde genommen wollen sie ja auch die Jugendlichen, die nicht in die Cafés gehen, sondern auf den Bänken sitzen, loswerden. Die Leute, die sich, was weiß ich, an die Rheinufer in Düsseldorf setzen, bei uns in Essen, wo setzt man sich denn da hin? Am Burgplatz vielleicht oder in Stadtgarten oder sonst wohin, will man ja raushaben. Dieses Alkoholverbot ist im Gegensatz zum Grillverbot aber rechtlich schwierig, weil das Trinken von allem, egal was du hast, im öffentlichen Raum gehört zu deinen Grundrechten. Und in Duisburg haben sie es versucht. Sie haben versucht, es zu verbieten in der gesamten Innenstadt mit der Begründung, durch das Trinken im öffentlichen Raum gäbe es mehr Unruhen und mehr Probleme. Das Problem ist, sie konnten es nicht nachweisen. Also halt Quatsch, weil die meisten Leute, die saufen wollen, die gehen dann halt auch halt irgendwo ins Café und betrinken sich und sind danach laut. Das heißt, da hat sich die Verwaltung verrannt und eine Genossin von uns, hallo Marion, und ein weiterer Genosse von uns, hallo Jasper, als Klägerin und Anwalt, haben das Ganze in Duisburg 2017, 18, 18, glaube ich, weggeklagt. Und zwar relativ erfolgreich. Und so ist es halt, dass man nach wie vor in der Duisburger Innenstadt trinken darf. Die Stadt Essen hatte sich nämlich Duisburg zum Beispiel als Vorbild genommen, wollte das auch einführen und hat davon dann Abstand genommen, als sie gemerkt haben, dürfen wir doch nicht. Und das ist ja nur eins von vielen Beispielen, wie mit dem öffentlichen Raum umgegangen wird, also dem Raum, der uns allen gehört.
Aber was machen wir denn jetzt mit Menschen, die alkoholkrank sind und pöbeln oder einfach nur betrunken sind? Was machen wir?
Nichts? Nein, helfen. Streetworker, Leuten helfen, Räume schaffen, sie nicht vertreiben. Genau. Wisst ihr, wie das Umsiedeln oder ich nenne es mal Vertreiben von diesen Menschengruppen, Punkern, Trinkern, Bettlern und so aus bestimmten Orten heißt im Verwaltungsdeutsch? Das ist ein sehr schönes Wort.
Oh Gott.
Da steht ja nicht Umsiedeln oder Vertreiben oder neue Plätze, die man schafft.
Und diese neue menschenfeindliche Aktion,
das
Ordnungsnummer 418.
Das nennt sich Dislozieren.
Weißt du, was auch Dislozieren ist? Wenn du dir deine Schulter ausrenkst. Das ist auch Dislozieren. Ist eine sehr, sehr unangenehme Angelegenheit. Und eigentlich irgendwo passend, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Dislozieren, sehr, sehr schmerzhaft. Menschen vertreiben, ebenfalls ziemlich beknackte Aktionen, sollte man echt nett machen.
Dislozierung bedeutet halt im Militärjargon, Truppen in einem bestimmten geografischen Raum verteilen oder stationieren. Ich bin das erste Mal, bin ich drüber gestolpert, als ich das in so einem Antrag gesehen habe.
Ich find's halt einfach immer erschreckend, weil wir mit solchen Aktionen geht ja auch immer eine Bewertung einher. Und damit bewerten wir eben Wohnungslosigkeit als schlecht, aber nicht im Sinne von schlecht, wir müssen helfen, sondern als schlecht und ich will es nicht sehen. Ich will nicht helfen. Genauso mit Alkoholkrankheit. Es gibt ja auch noch diverse andere, also auch beispielsweise Drogenabhängigkeit. Wenn wir hier in Essen über den Viehhofer Platz sprechen, politisch, dann häufig, weil der so ein bisschen als Drogenumschlagsort gilt, weil da wohl viele Drogen verkauft werden. Und es geht aber dann nie um die Frage, okay, warum müssen diese Leute Drogen verkaufen? Oder warum tun sie das? Sondern es geht nur darum, wie können wir dafür sorgen, dass sie das nicht mehr am Viehhofer Platz machen. Und da gibt es ja auch immer wieder den Vorschlag, Kameraüberwachung einzuführen.
Gibt es Kameraüberwachung?
Ja, stimmt.
Du meinst allgemein.
Ja, aber ja, allgemein. Und das Problem damit ist, und das ist eben auch mit Studien relativ gut zu belegen, du sorgst nicht dafür damit, dass ein Problem weggeht. Die Leute denken sich nicht, oh, hier sind jetzt Kameras, dann höre ich jetzt auf, Drogen zu verkaufen. Sondern sie gehen einfach nur an andere Orte, die eben nicht drogenüberwacht sind. Du verlagerst das Problem immer nur. Und genauso ist es eben mit Wohnungslosigkeit oder mit Alkoholsucht oder mit alkoholisierten Menschen im Allgemeinen. Wenn sie es an der einen Stelle nicht machen dürfen, dann gehen sie im Zweifelsfall woanders hin. Aber das Problem bleibt bestehen. Und es gibt eben wenig Vorschläge, wie man so ein Problem an der Wurzel packen kann. Also wenig politische Angebote, um Wohnungslosigkeit tatsächlich langfristig entgegenzuwirken. Es gibt wenig Projekte, um Suchterkrankungen gut einzudämmen und eben die Menschen zu unterstützen und nicht ihnen mit Strafen zu drohen. Das ist irgendwie so ein bisschen auch das Verständnis. Ich drohe jemandem mit einer Strafe und dann wird die Person das nicht machen, weil sie Angst vor der Strafe hat. Und das ist vollkommen falsch. Das ist in meinen Augen eine vollkommen falsche Herangehensweise. Und deswegen bin ich nicht beim Essener Bullenbündnis. Essener Bürgerbündnis meine ich natürlich. Bei der Linken.
Sorry, bevor wir über das EBB herziehen. Mir ist eine Sache eingefallen, wo du gerade über die Drogen geredet hast. Ich habe mal einen TED-Talk geguckt. Also das sind ja diese komischen, irgendwer, der wichtig ist oder was Kluges gesagt
hier
hat.
Hier ist meine
was.
Inspirierende Rede.
Genau.
Hört sie euch an.
Ich habe eine gesehen von Jochen Harry oder keine Ahnung, Schotte, glaube ich. Die fand ich spannend. Da ging es um die Frage des Konsumierens von Drogen. Die Geschichte haben vielleicht einige gehört. Da gibt es so ein Experiment, wohl aus dem frühen 20. Jahrhundert. Man steckt Ratten in einen Käfig, gibt ihnen normales Wasser oder Wasser mit Kokain und Heroin versetzt und die Ratten werden immer das drogenversetzte Wasser nehmen und an einer Überdosis sterben. Und dann galt immer, ja, guck mal, die nehmen einfach Drogen, weil da, und hast du nicht gesehen, wir sind alle anfällig, dafür ist ein individuelles Problem und hast du nicht gesehen. Und dann wurde wohl in den 70er Jahren das Experiment wiederholt, aber Ratten wurden in einen Käfig gesteckt mit ganz vielen anderen Ratten, mit Spielmöglichkeiten, mit Auslauffläche, mit allem drum und dran. Also er hat es dann Red Park oder Red Paradise genannt.
Mhm.
Und dann gab es wieder beide Varianten. Und was ist passiert? Erstens, es ist keine Ratte mehr an einer Überdosis gestorben. Das Drogenwasser wurde kaum konsumiert. Und wenn es konsumiert wurde, nur über kurze Zeit und nicht dauerhaft.
Entschuldigung.
Gesundheit.
Oh Gott. Speise mein Mikro durch die Gegend. Das müssen wir wohl rausschneiden.
Nö. Und das zeigt halt, wie hat er dann gesagt, das zeigt, das Problem liegt wohl nicht nur oder nicht hauptsächlich in dir, so wie das die Allgemeinheit behauptet, ne? Du hast das Suchtproblem, du musst an dir arbeiten, sondern das liegt vielleicht an dem Käfig, in dem du bist.
Man muss natürlich dazu sagen, so von einer wissenschaftlichen, vom wissenschaftlichen Standpunkt, Menschen und Ratten sind, das ist jetzt nicht 1:1 übertragbar.
Buh.
Aber trotzdem finde ich den Ansatz, gerade aus einer marxistischen Perspektive, sehr sinnvoll. Wir sind eben auch Produkt unserer Umgebung. Und wenn unsere Umgebung gut ist und anregend ist und ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwie mir mein Glücklichsein kurz und schnell besorgen, sondern das ist etwas, das grundsätzlich in meinem Leben auch vorhanden ist. Also ich meine, wir können jetzt nicht 24/7 glücklich sein. Danach zu streben wäre auch ungesund. Aber die prinzipielle Möglichkeit, dass jeder Mensch Entfaltungsmöglichkeiten hat, dass jeder Mensch leben kann, ohne sich Sorgen zu machen, wo schlafe ich heute Nacht oder wo kriege ich Essen her? Wie schaffe ich es, genug Geld bis zum Ende des Monats zu haben? Ja.
Wie sagt es KIZ in Hurra, die Welt geht unter? Du willst dir einen rauchen, dann geht dir was pflücken im Garten, doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen.
Ja, ganz genau. Das ist jetzt ein gutes Schlusswort gewesen.
Nein, ist kein gutes Schlusswort. Nochmal. Warum zur Hölle ruft ihr zur Wahl der Partei auf KIZ? Maxim, Nico, warum macht ihr das? Ich weiß, dass ihr auch links seid. Ich weiß, dass die Linke auch nicht perfekt ist und so. Aber sorry, Leute, die Partei zu wählen, das kann man sich nur leisten, wenn man sozial sagt, mir geht's halbwegs okay, ich habe eh nichts zu verlieren, ich ertrage das, was ich gerade habe und ist mir eh scheißegal. Ich verstehe, dass man die Partei auch nur wählt, weil es eine Krise der Repräsentation gibt und weil die Mehrheit der bürgerlichen Parteien für den Arsch sind. Aber. Das war mein Schlusswort.
Aber. Das war dein Schlusswort. Ich glaube, dass das große Problem, was ich auch mit der Partei habe, ist einfach, also mit die Partei, inhaltlich mögen Sonneborn und, wie heißt der andere, Nico Semsrott, okay sein. Das sind so die beiden bekannten Gesichter von denen. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Frauen da ausgestiegen sind, wie viele Sexismusvorwürfe es gibt, wie viele Rassismusvorwürfe es gibt. That's not funny.
Echt? Rassismusvorwürfe?
Ja, klar. Kennst du nicht die Blackface-Plakate? Es gibt Blackface-Plakate. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das ist tatsächlich auch mit Sonneborn. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich Blackface gemacht hat. Also Blackface heißt, ein weißer Mensch malt sich schwarz an und imitiert praktisch einen schwarzen Mensch und macht damit natürlich auch eine Hautfarbe zu einem Kostüm, was ziemlich respektlos ist. Jo, das passiert halt auch. Also da sammelt sich halt alles Mögliche. Da sammeln sich halt Leute, die einfach einen dunklen Humor haben, einen schwarzen Humor haben. Und ich habe mich neulich mit einem Genossen unterhalten und ich fand es ganz lustig, fällt mir gerade zu schwarzer Humor ein. Sorry, kurzer Exkurs. Der sagte, er ist eine Zeit lang immer wieder in diese Facebook-Gruppen reingegangen mit schwarzem Humor. Und viele Leute, die schwarzer Humor sagen, meinen eigentlich, ich möchte rassistische, sexistische Witze machen, ohne dass jemand rummeckert, dass das sexistisch oder rassistisch ist. Naja, und er hat dann halt angefangen, seinerseits böse Sachen zu posten, aber halt anders böse. Also als Beispiel sagte er, mein Opa war in Auschwitz und hat auf die fliehenden Deutschen geschossen. So, das fanden die Leute auf einmal nicht mehr ganz so witzig.
Ich hätte jetzt was witzig gesagt.
Nein, darüber macht man keine Witze, Daniel.
Also es ist durchaus möglich, dass einer meiner Vorfahren Deutsche erschossen hat, Nazis, die geflohen sind vor Partisanen. Das weiß ich nicht.
Ist mir lieber als Nazi-Vorfahren, ganz ehrlich.
Kann ich aber auch vorweisen.
Oh Gott. Soll ich jetzt mal was ganz Böses sagen?
Nein, wir reden jetzt nicht über unsere Vorfahren.
Nein, ich wollte Hannah Montana zitieren. Oh. The best of both worlds.
Oh, no. No thank you very much.
Ja, wie gesagt. Oh Gott. Ja, Brutzelbrain und mein Humor ist auch kaputt jetzt.
Klimaschutz kostet Geld. Kein Klimaschutz kostet uns den Planeten. Deshalb müssen wir alles tun, um die bereits jetzt unausweichlichen Folgen des Klimawandels für alle Menschen in Essen zu mildern. Für die Linke heißt das, sozial, gerecht, ökologisch und konsequent antikapitalistisch zu handeln. Dabei ist klar, die Stadt wird nicht einmal ihrer selbst... Da versucht man was vorzulesen und verkackt.
Ich wollte gerade schon unterbrechen und fragen, ach so, sind wir jetzt im seriösen Teil angekommen oder was?
Weiß ich nicht, ich wollte einfach mal seriös klingen. Wie enden wir? Die Linke ist der Ansicht, dass diese notwendigen Anstrengungen nur mit breiter Beteiligung möglich sind. Und wer die Luft verpestet, soll auch zählen. Soll auch zählen. Was zählt er denn? Kaffeepads. 1, 2, warte mal, das ist eine Kaffeetasse und so weiter. Nein, ich meinte natürlich Zahlen.
Sollte das jetzt der schöne Abbinder werden?
Keine Ahnung, was das werden sollte. Ich wollte es einfach vorlesen, weil ich das wichtig finde.
Es ist Wahlkampf, Leute. Die Linke wählen. 4-mal die Linke wählen. Am 13. September. Und wenn bei euch am 13. September keine Kommunalwahl ist, dann wählt die Linke bei den kommenden Wahlen.
Eine Frage, über die wir in den nächsten Wochen diskutieren werden, weil die nächsten Podcasts, sorry für alle, die nicht aus Essen kommen, werden etwas Essen fokussiert sein. Versprochen nach dem 13. September wieder bunter. Aber yes. Eine Frage an alle Leute, die aus Essen kommen und sich überlegen, SPD oder Grüne zu wählen. An die SPD-Wählerinnen und Wähler. Viele von euch meckern immer, die SPD, die hat uns vergessen, die hat schon lange nichts mehr für uns getan, habe ich immer schon so gewählt. Eine Frage nur, warum wählt ihr dann nicht eigentlich die Linke, die wie die SPD von Willy Brandt oder davor ist, also die soziale SPD, die ihr euch doch zurückwünscht? Und an die Grünen eine Frage, an die Grünen Wählerinnen und Wähler. Ihr wollt alle mehr Umweltschutz nach der Wahl, ihr wollt Klimaschutz, ihr wollt mehr Radwege, mehr ÖPNV und so weiter. Ein bisschen weniger als wir, weil ich glaube, ihr wollt so, dass es nicht wehtut. Aber trotzdem meine Frage. Ihr werdet die Grünen wählen und mit Schwarz-Grün aufwachen. Glaubt ihr, dass ihr mit der CDU und mit Thomas Kufen Umweltschutz, Klimaschutz in dem Maße durchsetzen könnt, wie er notwendig ist? Oder werdet ihr euch nicht ärgern, dass ihr Grün gewählt habt und Schwarz bekommen habt? Warum wählt ihr da nicht direkt richtig konsequenten Klimaschutz?
So, das klang jetzt ein bisschen belehrend, sag ich mal.
Manchmal muss ich belehrend sein. Ich habe zwei Spitznamen. Jukebox des Grauens und der Dozent oder der dozierende Daniel, besser gesagt.
Mir fallen noch ein paar andere Spitznamen ein, aber die bleiben ein Geheimnis. Wenn ihr Antworten auf diese Fragen geben wollt, die Daniel da gerade gestellt hat, haut sie gerne bei uns in Social Media rein. Ihr kriegt uns über Facebook, über Twitter, über Instagram gerne auch an Die Linke Essen schreiben.
Schickt uns Sprachnachrichten, dann binden wir sie gerne nächstes Mal am Ende unseres Podcasts ein.
Ja, sehr gerne. Oder wenn ihr halt aus Essen kommt, kommt im Büro vorbei und wir quatschen einfach so mal eine Runde. Das ist auch zurzeit manchmal ein Problem, weil wir mehr Termine haben als sonst. Aber wenn ihr vorher Bescheid sagt, wann ihr da seid, dann gucken wir, dass wir das einrichten können. Ja.
Danke, dass ihr heute dabei wart. Alle Infos wie immer unten in der Box, wenn ihr auf YouTube seid oder auf Anchor oder da, wo man es halt abrufen kann. Ihr findet uns bei Apple, Spotify, Overcast und allem Möglichen. Danke fürs Zuhören bei der verflixten 13.
Die nächste Folge wird weniger komisch und weniger Brutzelbrain, hoffentlich.
Ah, weiß ich nicht. Soll ja so warm bleiben. Schöne warme Tage, Leute. Ciao.
Ciao.